das Lied gerade eben hat wirklich super gut gepasst auf den Predigttext, den ihr gleich hören werdet. Mal aus dem Alten Testament ein Sprung, Jesaja 49, die Verse 13 bis 16. Der Titel: Gott loben für seine Liebe und Treue. Und dass hier Berge zu sehen ist und auch das Meer und auch Himmel, das hat alles seinen Sinn. Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihre Kindlein vergessen? Ihre Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: Ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Was für ein guter Gott. Und wie ist das, wenn Himmel und Erde und alles Gott lobt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seinen Kräften, deinen Kräften. Das zieht sich ja auch so durch die Weihnachtsgeschichte durch. Da fallen uns sofort so die Szenen ein, die wir vom Kind auf kennen. Denken wir an die Magier aus dem Osten, die von weit her kommen, um das Kind anzubeten. Oder denken wir auch an die Hirten. Das ist das höchste Gebot. Gebot Nummer 1. Da kann man fast alles drin zusammenfassen, zusammenbinden, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen. Einfach reflektieren, wie ein Spiegel. Gott liebt uns Menschenkinder. Und das wird reflektiert im Lobpreis. Und wenn wir Gott loben, dann ist das ganz unmittelbar eben das, dass wir Gott lieben mit all unserer Kraft. Es ist mehr als ein Gebot, es ist genau genommen eine Berufung. Zieht sich wie ein roter Faden nicht nur durch die Weihnachtsgeschichte, sondern durch unser ganzes Leben. Von allen 5 Aufträgen, die Gott uns gegeben hat, ist das die Basis. Aber es passiert ja nicht selten, dass wir hier aufgefordert werden, Gott zu loben. Also einmal im Lobpreisteil natürlich immer, aber auch hier von der Kanzel runter. Aber es verhallt doch oft merkwürdig und wird gar nicht so aufgenommen eigentlich. Und ich muss mich bei der eigenen Nase fassen, wenn ich mal eben unten sitze und das von oben höre. Ja, oftmals verhallt das so auch bei mir. Wie kommt das? Ja, ich denke mal, das kennen wir alle. Wir sind alle sehr beschäftigt mit uns selber. Da drückt einem der Rücken, einem anderen drückt der Schuh oder man hat gerade einen Konflikt überstanden, ist noch so am Verarbeiten. Ein anderer macht sich Sorgen und wieder einer, der träumt von etwas, was er unbedingt haben will oder erreichen will. Viele sind einfach so beschäftigt mit sich selber, dass das Lob Gottes viel zu kurz kommt. Man sagt: Ich fühle mich nicht danach. Ich fühle mich nicht danach. Was heißt das? Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass mein Gefühl die Grundlage ist für mein Lob Gottes. Und wenn diese Grundlage weg ist, dann kann ich Gott nicht loben. Dann muss das ausfallen. Dann zerfällt der rote Faden in meinem Leben. Wäre ja eigentlich schade. Gott ist es immer wert, gelobt zu werden. Und ich finde, das kam klasse rüber bei dem letzten Lied, was wir gesungen haben. Und dazu eben auch die hinterlegten Bilder von der Natur, der winterlichen Natur, der grünen Landschaft und alles zusammengenommen. Das weltumspannende Lob Gottes. Ich war eigentlich der Titel, oh, da ist etwas bei den Bullet Points verkehrt gegangen. Die 10 hat keine Bedeutung. Es sollen auch nicht kleine Zehner sein oder so, könnte man denken, jetzt sind einfach nur Punkte. Erster Punkt, schau beim Loben über den Tellerrand. Schau beim Loben über den Tellerrand. Da werden Himmel und Erde und Berge aufgefordert, Gott zu loben. Hallo, wie geht denn das? Ich meine, dass die Gemeinde aufgefordert wird, Gott zu loben, das ist ja klar, passiert ja jeden Sonntag. Aber die Berge da draußen, wie sollen die denn Gott loben? Ja, die Berge da draußen können sehr gut Gott loben. Das machen die. Machen die nicht nur sonntags, sondern jeden Tag. Am Anfang in der Schöpfung, da heißt es, Gott sah, dass es gut war. Er hat sich erfreut an seiner Schöpfung. An jedem einzelnen Tag hat er sich an dem neuen Werkstück einfach wahnsinnig gefreut. Alles, was Gott geschaffen hat, ist einzigartig. Jede Bergspitze und jedes Tal hat seine eigene Gestalt. Ich bin ja Flachland-Indianer. Ich kann die Berge nicht so gut auseinanderhalten, aber das Matterhorn, das ist einzigartig, ja. Und für die richtigen Spezialisten, da ist jeder Berg einzigartig. Jeder Berg hat seine eigene Gestalt, obwohl der Berg ziemlich tot ist. Aber so wie der ist, rühmt er einfach Gottes Genialität und die Dinge, die ihm so einfallen auch. Alles Kleine und auch alles Große hat seine Schönheit. Und die Schöpfung ist nicht nur einfach still da, sie ist in Bewegung, da pfeift der Wind, da fließt ein Bach, da bewegen sich Tiere. All das lobt einfach den Schöpfer. Wie lobt es den Schöpfer? Ich komme ja in manche Häuser und merke dann auch, also zum Beispiel Elvira, ich schaue dich mal an, ich weiß, du bäckst gerne Kuchen. Ja? Und wenn du einen Kuchen machst, eine Torte, wie lobt die Torte dich? Sie lobt dich einfach, die braucht gar nicht reden. Die muss nur einfach gut schmecken. Ja, und so ist es mit der Schöpfung Gottes einfach auch. Die lobt Gott. Wenn wir durch den Wald gehen, dann lobt alles Gott. Die ganze Welt. Alles lobt Gott durch sein Dasein. Und wenn schon die Natur das kann, die ja so wenig begabt ist im Verhältnis zum Menschen, um wie viel mehr kann der Mensch Gott loben? Sie wissen nämlich etwas von Gott. Die Natur weiß nichts von Gott. Aber der Mensch weiß etwas von Gott. Am Anfang heißt es, der Herr schuf den Menschen Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Also als sein Gegenüber, er kann etwas wissen von Gott. Und der Prophet, der will, dass die Natur Gott zujubelt, aber natürlich auch, dass die Menschen mit einstimmen. Die ganze Schöpfung, inklusive Menschen. Gott gehört gelobt. Und der Grund dafür ist nicht, dass wir gut drauf sind. Es kann sein, dass wir heute gar nicht so gut drauf sind, weil irgendetwas ist, was uns beschwert. Ich weiß nicht, kenne eure Gedanken so nicht. Aber Gott gehört gelobt, denn, wie heißt es in dem Predigtext, Gott hat sein Volk im Elend gesehen und er hat es getröstet. Steht in der Vergangenheitsform, er hat es getröstet. In Wirklichkeit wissen wir, naja, der Prophet hat dieses Wort gesagt in einer Situation, wo die Befreiung unmittelbar bevorsteht. Auf diese Situation hin hat der Prophet das gesagt. Ganz kurz davor, denken wir an Nelson Mandela, vor kurzem erst gestorben. Er war lange Zeit in diesem Gefängnis auf der Insel Robben Island, später dann in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Und wir stellen uns vor, wie das ist. Die Begnadigung ist unterwegs. Der Befehl, lasst ihn frei, ist schon unterwegs. Nur noch wenige Stunden sitzt er im Gefängnis. Hat er da nicht Grund zu jubeln und sich zu freuen? Und hier wird es dem Volk einfach schon gesagt, es ist Grund da, sich zu freuen. Gott hat es getröstet im Elend. Klingt, als ob es gerade passiert wäre, aber es liegt unmittelbar bevor. Der Prophet sagt es als eine Ermutigung hier. Das ist so groß. Das ist so groß, die ganze Welt soll sich mitfreuen, was diesem Volk passiert im Nahen Osten. Israel. Die ganze Welt soll sich mitfreuen, sogar die Schöpfung. Wir brauchen Gott nicht nur für selbst erlebten Trost loben. Das erleben wir ja ganz intensiv, wenn wir irgendwie aus einer ganz bescheuerten Situation rausgeholt worden sind und es uns wieder gut geht. Da können wir Gott loben. Wir haben uns mit dem Auto festgefahren im Schlamm am Heiligen Abend. Und am nächsten Morgen hat uns der Nachbar hier gegenüber mit dem Unimog rausgezogen. Was war das für ein Gefühl? Das Auto ist wieder frei. Halleluja. Wenn ich das euch erzähle, könnt ihr jetzt auch Halleluja rufen oder was? Ihr nehmt Anteil daran einfach. Ja. Wir brauchen uns nicht nur für das freuen, was wir selbst erlebt haben, sondern können uns auch für andere mitfreuen und Gott dafür von ganzem Herzen loben. Wir leben heute in einer Zeit der Globalisierung. Wir kriegen nicht nur mit 6 Wochen Verzögerung, sagen wir mal, einen Rundbrief von Missionar, sondern das geht sofort über die Bühne, per E-Mail. Und wir erfahren Nachrichten sehr schnell. Und wir können teilnehmen. Wir beten füreinander, wir können uns mitfreuen, wir beten auch füreinander, wir tragen Verantwortung füreinander in der heutigen Zeit mehr als je zuvor. Entfernungen sind egal. Und in jedem Rundbrief sind doch auch Anliegen zum Dank. Wenn ich höre von Haiti, die Martina Benoit schreibt, preis den Herrn, wirklich ganz, ganz toll. Der angekündigte Hurricane ist nicht gekommen. Die Bibelwoche für die Kinder konnte mit 300 Teilnehmern stattfinden. Alle sind gesegnet. Ja, da können Sie alle wirklich freuen. Und es gibt eben auch Gebetsanliegen. Und das tragen wir auch miteinander. Beides. Achtet auf die Rundbriefe. Wir können uns mit denen, die unmittelbar dran sind und beten, etwa, dass sie sich freuen und Gott loben oder auch bitten, eins machen, mit dabei sein. Der Trost Gott kommt zum Trost. Der Trost Gottes, der ist noch viel, viel stärker zu uns gekommen als damals zum Volk Israels. Die sind bloß aus der Gefangenschaft in Babylon befreit worden, aber er hat uns Weihnachten seinen Sohn gesandt. Und der hat uns rausgeholt aus dem Tod, aus ewiger Hoffnungslosigkeit und hat uns freigemacht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Einspruch, von Gott verlassen. Der Mensch hält schon was aus. Ich habe so gestaunt, als vor etwa 15 Jahren dieser Völkermord war in Ruanda und alle Welt dort unten sich auf den Weg machte, vollkommen schutzlos und ohne jede Versorgung, wie viel diese Menschen ausgehalten haben und überlebt haben. Ganz erstaunlich. Wenn jemand Gott kennt, dann hält er auch unheimlich viel aus. Er kann viel aushalten. Allerdings, gerade in der Not, geht einem der Atem aus. Da sagt einer, Gott hat mich verlassen. Vor 15 Jahren, glaube ich, ist der älteste Mensch gestorben, damals die Jean Calmé, die war 122. Und zum Geburtstag sagte sie, Gott hat mich vergessen. Gott hat mich vergessen, deswegen bin ich noch da. Das stimmt aber nicht, Gott hat sie nicht vergessen. Er hat sie schon auch geholt. Aber manchmal sagen Menschen das, Gott hat mich vergessen. Wann kommen Menschen zu solch einer Aussage? In Gefangenschaft und Verfolgung. Viele Christen werden um ihres Glaubens willen diskriminiert oder schlimmer noch verfolgt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Man spricht von Open Doors ist diese Zahl, 100 Millionen. Unglaublich, mehr als Deutschland Einwohner hat, werden verfolgt zurzeit in 60 verschiedenen Ländern. Also beinahe jedes dritte Land auf der Welt, da findet Verfolgung statt. Ganz oben auf der Liste Nordkorea. Auf Glaube steht Arbeitslager. Das muss man sich mal vorstellen. Man kommt morgens nicht mehr zur Arbeit oder man kommt abends nicht mehr nach Hause, weil man sofort ins Arbeitslager gesteckt worden ist. Die Familie weiß nicht, wo ist der Vater geblieben, Wo steckt die Mutter eigentlich? Auf Besitz einer Bibel steht der Tod, Standgericht. So werden Kinder tausendeweise zu Waisen. In vielen muslimischen Ländern hat das Leiden viele Gesichter. Wer Christ wird, wird bisweilen aus der Familie ausgestoßen. Ein Vater, eine Mutter sagt, meine Tochter lebt nicht mehr, die ist tot. Die ist in dem Moment gestorben, wo sie sich zu dem Christengott da bekehrt hat. Oder sie verlieren die Arbeit. Sie werden eingeschüchtert, leben in ständiger Angst und Bedrohung, wie Ertan Cevik, der Pastor der kleinen Gemeinde in Izmir in der Türkei. Sie werden aus ihren Häusern vertrieben, wie in Westafrika zurzeit. Kirchen werden in Brand gesteckt. Und wir denken immer, ja, das sind richtig starke Christen, ja, die halten das alles so aus. Aber das sind genauso schwache Menschen wie wir auch. Die sind nicht anders. Die kochen auch nur mit Wasser. Schwach. Und wer kann es ihnen verdenken, wenn einer sagt, Gott hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Wir können für sie beten. Wir können für sie einstehen. Das Zweite ist Krankheiten. Krankheiten können alles verändern, besonders wenn Krankheiten lange dauern. Wenn sie starke Schmerzen verursachen, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit den Schmerzen. Das wirft manche aus ihrer Bahn. Kranke denken, sie sind isoliert. Sie sind eine Belastung. Sie sind nichts wert, können nichts beitragen. Sie sind abhängig. Wo ist Gott, wenn sie ihn so dringend brauchen? Manche sagen, Gott hat mich verlassen. Und schließlich in persönlichen Verlusterfahrungen. Das Leben kann brutal sein. Das Leben ist ungerecht. Das sage ich so, aber es ist auch so. Kinder verlieren ihre Eltern. Familien brechen auseinander. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Dabei ist es doch so, dass Gott nicht nur in guten Tagen bei uns ist, sondern gerade auch in den schweren Tagen. Und er ist nicht abhängig von unserer Leistungsfähigkeit. Er braucht nicht unsere Leistungsfähigkeit. Er gibt uns Leistungsfähigkeit. Er will in jeder Situation Herr unseres Lebens sein. Es bringt wahrscheinlich aber nichts zu argumentieren mit Leuten, mit Menschen, die sagen, Gott hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Die Liebe Gottes, die muss uns vor Augen stehen. Das muss man noch ganz anders erleben, als dass einer anfängt, mit uns zu argumentieren, damit wir wieder zum Lob zurückfinden. Zwei Bilder der Liebe teilt uns der Predigttext mit. Jetzt muss ich mal wieder zurück zum Predigttext. Das müssen wir uns mal anschauen hier. Zwei Bilder für die Liebe Gottes. Habt ihr sie entdeckt? Die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Das ist ein Bild für die Liebe Gottes. Wir sagen, wir beten zu Gott, Gott der Vater, stellen überrascht fest, Gott hat auch weibliche Züge, nämlich die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Oder er vergleicht seine Liebe mit der der Mutter. Die größte Liebe ist das, die man sich vorstellen kann. Was für eine Liebe. Normalerweise freuen sich Eltern und gerade auch die Mütter monatelang auf den Moment nach der Geburt. Nicht auf die Geburt, aber auf den Moment danach. Das Kind, das sie 9 Monate lang in ihrem Leib getragen hat, dann in den Armen zu haben. Schmierig und quäkig und ja, gleichzeitig mit dem Gedanken, ist alles dran, ist alles, wie es soll. Sie stellen ihr Leben darauf ein. Sie hat monatelang auf, sagen wir, vielleicht Zigaretten verzichtet, Alkohol. Die Entwicklung wird nachverfolgt. Wir haben uns so ein Buch angeschafft, als unser erster Sohn gekommen ist. Ein Kind, ein Mensch entsteht oder ein Kind entsteht, hieß das. Konnte man immer so die Bilder sehen. Wie weit das Kind ist jetzt, in dem 3. Monat, im 4., im 5. Monat. Das war so die Zeit, wo die ersten Fotoaufnahmen aufkamen von Kindern im Mutterleib. Herrlich. Was für eine Lebensgemeinschaft. Ein Untermieter für 9 Monate. Und das Baby sagt, dein Bauch gehört mir. Keine Mutter könnte ein Baby sich selbst überlassen. Es ist völlig abhängig. Eine Mutter ist von Gott dazu geschaffen, dass sie es liebt und begleitet und erzieht zu einem selbstverantwortlichen Leben und irgendwann dann auch mit einem Tränchen in den Augen in die Selbstständigkeit entlässt. Die Finsternis sieht so aus. Nicht jede Mutter freut sich auf ihr Baby. Leider gibt es immer wieder Fälle, dass besorgte Nachbarn beim Jugendamt melden, da ist ein verwahrlostes Kind in der Nachbarschaft. Scheinbar wird es verprügelt. Es kommt mit blauen Flecken morgens aus dem Haus. Es ist unterernährt oder es ist chronisch krank. Die Liebe Gottes im Vergleich damit, Gott ist Liebe in Person. Gott ist Liebe in Person. Er vergisst garantiert niemand. Er hat uns mit der ganzen Bandbreite unserer persönlichen Merkmale geschaffen und freut sich dran. Er liebt uns nicht, weil wir so vielfältig sind und weil wir diese oder jene Merkmale haben. Nein, wir haben diese oder jene Merkmale, weil Gott uns so liebt. Wir sollen seine Kinder sein. Aber wir haben uns verloren durch die Sünde. Da hat er seinen Sohn Mensch werden lassen. Jesus ist eine einzige Liebeserklärung Gottes an uns, noch bevor wir zu seinem Volk gehören. Jesus starb für uns, da war er uns noch ganz egal. Da waren wir seine Feinde, steht im Römerbrief. Er ist der Weg zurück ins Vaterhaus, wo wir eigentlich hineingehören. Noch viel mehr als eine Mutter vergisst Gott seine Gemeinde nicht. Er ist für sie da, er hegt und pflegt sie. Das zweite Bild, das ist ein ganz eigenartiges Bild. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Was für ein Bild. Ganz eigenartig. Das ist der Bräutigam. Der Bräutigam hat das Bild der Braut eintätowiert in der Hand. Ich habe einen Schwager, ältester Sohn von meiner Frau, ältester Bruder meiner Frau. Der hat in der Sowjetarmee gedient, also eine lange Dienstzeit, ich glaube 3 Jahre lang musste er dienen. Und das war nicht wie bei der Bundeswehr, wo man jedes Wochenende frei kriegt, sondern wo man ganz, ganz lange Zeit in der Kaserne bleiben musste. Der war verlobt mit seiner Erna. Und da hat er sich ein E hier eintätowiert auf der Hand. Und immer wenn er das gesehen hat, hat er an seine Erna gedacht. Und so wie der Bräutigam die Braut vor Augen hatte, diesen Buchstaben, so hat Gott dich vor Augen und kann dich unmöglich vergessen. Selbst wenn Gott sein Gehirn im Stich lassen sollte, wahnwitziger Gedanke, passiert natürlich nie. Aber wenn das sein sollte, dann sieht er auf seine Hand und er sieht den Buchstaben. Und er sieht dich und mich und kann unmöglich vergessen. Gott hat sein Volk in seine Handflächen eingezeichnet. Er hat es immer vor Augen. So nah sind wir Gott, dass er uns jeden Augenblick bei sich hat. Er ist nicht ferne. Ich sage es so deutlich, er ist nicht ferne. Ich will nicht argumentieren, es ist so. Gott ist auch bei all denen, die gerade nichts davon fühlen oder die enttäuscht sind oder auch die einsam sind. Unser Herr und Gott, er will, dass die Basis für das Lob breiter und stärker wird. Diese Basis für das Lob ist das Vertrauen, ist der Glaube, das Vertrauen. Nicht das Gefühl, sondern das Vertrauen. Das eigentliche Fundament für das Lob ist Vertrauen, nicht das Gefühl. Seine Zusage ist, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht. Und das gilt für alle Zeit. Glauben wir es ihm doch, dass seine Liebe stärker ist als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, stärker ist als die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut. Zum Schluss, Bleib nicht bei deiner Befindlichkeit hängen, dass du sagst, ich habe hier ein Zipperlein, da was, was mir Kummer macht. Stimme mit ein in das Lob Gottes, so wie der Odenwald da draußen Gott lobt. Bete für Menschen auf der Schattenseite des Lebens, die Verfolgten, die Kranken, die Verlierer, dass sie Gott loben können. Und halte dir die Treue und Liebe Gottes jeden Morgen vor Augen. Amen.